Schätzfrage. Laut Times Higher Education Ranking, welche Universität ist 2019 führend in der Kategorie Education?
Berkeley, Oxford,
MIT.
Wunderbar, Antworten sind gelockt. So, herzlich willkommen zur heutigen Folge Desk Reject, der PhD-Cast. Heute führt euch durch die Folge
Das Sofall,
Boris, Didi
und Sascha an der Moderation diesmal. Und was wir heute besprechen, ist das Thema Lehre. Zwar nicht die geistige oder die emotionale, sondern die pädagogische Lehre. Ein Thema, was ja eigentlich ganz wichtig ist für Pre-Docs, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und ich würde schön traditionell, wie es bei uns der Fall ist, gleich mal mit einer Anekdote anfangen. Und da ist mir im Symposium, wo ich letztens war in Champaign, empfohlen worden, also vom gesammelten Publikum von Pre-Docs und Faculty, dass man auf keinen Fall während seinem PhD oder bevor man überhaupt tenured ist, sollte man einen Preis in exzellenter Lehre gewinnen. Ich war relativ überrascht, aber alle anwesenden Faculty-Mitglieder haben da zugestimmt und ich wollte mal fragen, wie ihr das so seht, wie wichtig sollte Lehre eigentlich sein im PhD?
Ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Perspektiven, die man da einnehmen kann. Von der Karriere hast du sicherlich recht, weil das selber habe ich auch gehört. Also dass Lehre eher zu vernachlässigen ist und einfach auf einem okayen Level geführt werden muss. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich glaube, dass die Lehre sehr wichtig ist für mich als Menschen, weil die Forschung doch sehr einsam sein kann, weil man irgendwie nicht viel Kontakt mit Menschen hat. Ich aber ein Mensch bin, der das braucht, und die Möglichkeit, mit anderen Leuten in einem Klassenraum Dinge zu diskutieren, mit Menschen zu sprechen, doch für mich persönlich sehr wichtig ist, um Freude an meinem Beruf zu haben.
Ich nenne das ein bisschen das Doktorsdilemma.
Oh, wow.
Das ist
dein Thema, oder?
Auf der einen Seite in der Wissenschaft bringt dir das überhaupt nichts, wenn du gute Lehre machst. Auf der anderen Seite, natürlich willst du deinen Lehrauftrag ernst nehmen und machst dein PhD, zumindest im deutschsprachigen Raum, auch nur, wenn du auch Freude daran hast, etwas zu lehren, also auch etwas weiterzugeben. Und ja, dann muss man immer für sich selber die Zeit gut einteilen, dass irgendwie beides gut klappt. Und das ist schon schwer.
Ich finde, die Aussage zeigt etwas auf, was die meisten gar nicht wissen, nämlich, dass es richtig viel Arbeit ist. Also implizit wird dir damit gesagt, gewinne keinen Preis, weil es nimmt sehr viel Zeit von deiner Arbeitszeit weg. Und ich habe es gerade erst gehabt, letzte Woche, dass ein Studierender mit mir geredet hat. Wir waren zusammen auf einem Workshop und er hat dann gemeint, ja, aus dem Gespräch jetzt mit einem anderen PhD habe ich gesehen und die ist ja nicht nur angestellt für die Lehre, sondern die forscht ja auch. Und es ist vielen nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist, die Lehre. Und ja.
Ich finde die Beobachtung interessant, weil es andersrum genauso funktioniert. Den Studierenden wiederum ist nicht bewusst, wie viel Zeit Forschung braucht. Und die glauben immer, man würde das hauptsächlich machen. And that's pretty much it. Und ist auch gar nicht so klar, dass im Sommer auch was passiert. Freunde von mir, die wissen, dass ich ein PhD mache, glauben, ich habe im Sommer auch frei, weil die Uni ja ausfällt. Also das funktioniert von beiden Seiten, glaube ich. Ja,
wir haben jetzt eine Einführungsveranstaltung gehabt, wo neue Studenten reingekommen sind. Und dann habe ich den Kurs vorgestellt. Und dann hat mich ein Student auch gefragt, so, was machst du eigentlich sonst noch so außer lernen? Und ich meine, so baff von der Frage. Und habe dann gesagt, ja, forschen. Und dann hat er mich immer noch so angeschaut, wie als würde da noch irgendwas nachkommen.
Na, that's
ja,
it.
Glaub mir, das reicht. aber wenn wir jetzt eh schon dabei sind, was unterrichten wir eigentlich?
Also ich unterrichte zwei Kurse in dem Semester und generell folgen wir der Philosophie Problem-Based Learning. Das heißt, wir haben wirklich reale Anwendungsfälle, die dann durchexerziert werden in einem Semester. In dem einen Kurs machen wir reale Innovationsprojekte mit Unternehmen zusammen, die haben eben irgendein Problem und unsere Studierenden befassen sich dann mit diesem Problem und werden dann von den LehrveranstaltungsleiterInnen gecoacht oder auch von externen Coaches. Und in dem zweiten Kurs, den Sascha und ich zusammen leiten werden, geht es wirklich darum, in einem Semester ein komplettes Startup hochzuziehen, von der Idee bis zum Businessplan und ersten Prototypen.
Mhm. Also unsere Anonymität wird hier auf jeden Fall unnachvollziehbar irgendwann.
Weil wir sie sonst so wunderbar waren können.
Ja, genau. Also bis jetzt hat das alles gut funktioniert. Ja, bestimmt, ja. Okay.
Vergleichbar. Also wir machen auch Praxisprojekte mit Unternehmen, allerdings eher Richtung Corporate Strategy, also größere Unternehmen, nicht ganz so. Es klang jetzt sehr Innovations-Entrepreneurship-lastig. Wir eher strategielastig. Und der andere Kurs ist ein Case-Kurs, wo wir Themen aus Strategie und Organisation in einem case-basierten Format bearbeiten.
Wie sieht das denn aus? Was heißt case-basiertes Format?
Es gibt von den Harvard Business School Publishing, die bieten im Internet wahnsinnig viele Cases an, die man quasi kaufen kann. Das ist einmal der Case und dann gibt es noch eine Teaching Note. Das sind immer so 10 bis 15 Seiten Text, dann zusätzliche Informationen und dann erarbeiten wir im Vorhinein Fragen, die die Studierenden durch die Analyse des Textes führen oder des Cases führen und die Studierenden müssen dann während des Semesters eine Präsentation, also den Case analysieren, die Fragen im Rahmen einer Präsentation beantworten und müssen dann eine ganze anderthalb Stunden füllen mit ihrer Analyse, machen auch so, sondern auch so ein interaktives Element erstellen, was es relativ einfach macht für den Lehrenden. Okay. Ich habe ein Signal bekommen, diese Information nicht zu weit nach draußen. Es ist in der Vorbereitung sehr viel Arbeit. Während des Semesters gibt es aber die Möglichkeit doch viel. Wir coachen die Studierenden aber und es ist auch so, dass die Cases sehr anspruchsvoll sind. Also die Studierenden signalisieren besonders am Anfang, dass sie damit etwas überfordert sind, aber das ist auch der Sinn, weil Business is complicated.
Ja, das Lehrverwaltungsbüro hört zu.
Also das aber ist es ist wahr. Es ist wahr. Also du hast gesagt, die Vorbereitung, es ist wahr, okay, Case-Kurs in der Ausführung nicht so aufwendig, aber die Vorbereitung zählt ja dazu. Habe ich brutal unterschätzt bei meinem ersten Kurs. Bin ich verzweifelt über den Sommer und ja, ich habe wirklich den Großteil vom Sommer damit verbracht. Aber eben ich mache auch den Case-Kurs, ich mache auch den Projektkurs, über den wir schon geredet haben und dieses Semester noch einen dritten Kurs. Und zwar einen so eher Vorlesungscharakter, da geht es um Organisationswandel und wir sprechen durch, was bewegt Organisationen, sich überhaupt zu verändern und wie schaut diese Veränderung aus? Genau, wie führt man da durch?
Das finde ich super interessant, weil es wirkt so, Sascha, was für Kurse machst du?
Ja, also der Sofa hat ja eh schon angesprochen, dass wir in dem einen Kurs ein Startup hochziehen lassen. Es ist im Grunde genommen ähnlich vom Aufwand her. Also die Vorbereitung dafür braucht ziemlich viel Zeit, weil wir auch sehr viele externe organisieren müssen, uns überlegen müssen, wie genau soll man das hochziehen und was dürfen wir von den Studenten verlangen. Und während des Semesters ist es dann eine Coaching-Rolle, wo wir dann Inhalt für Inhalt so segmentmäßig durchgehen, die Teile dessen, was wichtig ist für ein Startup und sie dann dabei coachen, das zu machen. Und dann habe ich auch noch einen Kurs mit einer Kollegin, der eher Richtung Strategie geht, wo wir an Themen arbeiten, auch wieder also reale Praxisprojekte, die davon handeln, von Problemen, die zumindest 10, 15 Jahre in der Zukunft liegen. Und da ist es dann, gehen die Studenten verschiedene Phasen durch und wir begleiten sie da und geben ihnen die Theorie und die Tools dazu. Und am Ende schaut dann eine Präsentation und ein Projektbericht raus. Genau. Also es sind auch zwei Kurse.
Aber ich wollte genau darauf nochmal eingehen, weil es klingt so, als würden, wärst du der Einzige, der so einen Kurs gemacht hat, wirklich im Vorlesungscharakter, wo du vorne stehst und die Studis über 2-3 Wochen lang einfach komplett zutextest. Und wir anderen machen alle irgendwie so interaktive Case-Projekt-Sachen, wo wir eher coachen.
Stimmt das? Also Ist das wahr? Macht's
ihr? Habt ihr mal so eine richtige Vorlesung gemacht, weil vorne steht und die Studis voll
Wir haben nur Blöcke, wo es halt Input gibt, wo es Input geben muss einfach und dann ist es super interaktiv.
Ja, genau. Ich würde dir sagen, oder ich frage dich direkt, Didi, würdest du sagen, ist das eine einfacher mit der Interaktion oder würdest du sagen, es ist einfacher vorne zu stehen und voll zu texten?
Also auf jeden Fall Interaktion, weil man muss ja am Ende des Tages weniger machen. Also ich hatte das Glück, wirklich Vorlesungen von Null erstellen. Also wirklich als erster Konzept, also zu meiner Professorin zu gehen, zu sagen, das sind die Bestandteile und sie gibt mir Feedback drauf. Und einfach diesen Prozess von Null Slides bis auf, keine Ahnung, 250 oder mehr, alle Inhalte erarbeiten. Es ist wirklich, also das ist, glaube ich, wirklich das, was wir jetzt, mit dem wir gestartet haben, so, bekommt keinen Teaching Award, erstellt keine Vorlesung von Null, weil ihr verbringt sehr, sehr viel Zeit damit. Und ja, man darf nicht vergessen, das ist halt kein, das ist wirklich kein Erfolgskriterium für unseren PhD.
Ja. Das heißt, kann ich nur zustimmen. Wir haben das auch mit dem Kurs, haben wir es auch selber erstellt und das war echt erfüllend. Aber nicht förderlich, überhaupt nicht förderlich. Also das waren monatelang Vorbereitung, wo man nichts gemacht hat, außer auf die Lehre vorbereiten. Aber da haben wir es jetzt eh schon kurz angesprochen, was ich jetzt nächstes fragen wollte, ist so, wie frei dürft ihr eigentlich darüber entscheiden, was ihr unterrichtet? Bekommt man da normalerweise einen Foliensatz und dann muss man den runterbeten oder kann man da relativ frei entscheiden?
Ich glaube, das Format steht relativ solide, also die Cases und die Präsentationen und so weiter. Ich kann mir halt aussuchen, welche Cases ich machen will in einem bestimmten Rahmen. Die werden aber abgesegnet von meiner Professorin. Dasselbe bezieht sich auf die Fragen, die ich stellen werde an die Studis. Ich empfinde das aber nicht als Einschränkung, sondern das ist jemand, der bereits Erfahrung mit der Arbeit mit Cases hat und der kann sagen, diese Cases sind passend für dieses Level, diese Fragen führen die Studis in eine gute Richtung. Von daher fühle ich mich da nicht eingeschränkt. Ich habe jetzt schon die Fragen, zum Beispiel eine Frage jetzt im kommenden Semester wird sich etwas an mein aktuelles Interessensgebiet in der Forschung halt anschneiden. Genau, also ein bisschen frei. Ich hätte die Frage sogar auch nicht abgesegnet worden, also mal schauen. Aber ich nehme mir ein wenig Freiheit.
Glaubst du, also inwiefern ist das freier als in anderen Berufen? Also jetzt so
eben, man hat ja immer einen gewissen Vorgesetzten, in dem man seine, also ich fühle mich da, wie gesagt, aber auch nicht eingeschränkt. Ich fände es mal, so langfristig, glaube ich, wäre es sehr cool, ein eigenes Kursformat aufzusetzen, sobald man Tenure-Track hat und Zeit und alles. It's a mystical place.
aber das ist es ja, oder? Es ist schon, es ist eine coole Erfahrung, so wie du gesagt hast, Sascha, es ist rewarding, aber also man will nicht runterspielen, dass es nicht lässig ist, eine eigene Vorlesung zu machen, Inhalte zu erarbeiten, aber es kommt halt mit einem großen Payoff, weil es einfach, weil man im PhD nicht weiterkommt. Und am Ende des Tages gratuliert dann halt keiner mehr für eine super Vorlesung, aber du hast kein PhD bekommen.
Ist es, habt ihr aus anderen Ländern oder aus anderen Unis eigentlich einen Einblick, ob das unsere Erfahrung da vergleichbar ist?
Ich hatte einem Doktoranden Cambridge oder Oxford geredet und bei denen ist sie wirklich so nur Research. Und wenn sie Teaching machen möchten, dann ist das so quasi so geblockte Kurse, die in den Ferien angeboten werden. Und da kannst du quasi, wenn du sagst, okay, ich möchte Teaching-Erfahrung haben, machst du es. Mhm. Und dann ist es aber sehr komprimiert zeitlich. Und sonst, glaube ich, machst du es nicht. Also ich bin kein Experte, aber so hat es sich angehört.
Ich war sogar überrascht, als ich den Vertrag hatte, dass ich auch lehren werde und dass ich eigenständig ohne einen Professor oder einer Professorin einen Kurs leiten werde. Und aus meinem Bachelor und meinem Master kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich einen Kurs belegt habe, wo jemand ohne Titel wirklich gelehrt hat.
Wirklich?
Ja.
Na gut, was der WU. Kenne ich es nur so. Von lauter unqualifizierten.
Das heißt, deine ganze Ausbildung besteht aus so Deppen wie uns. Ja,
ich teile dann das Halbwissen.
Jetzt wird mir einiges klar.
Oh Gott, ich hinterfrage gerade meine Entscheidung.
Ich habe letzten Sommer eine coole Erfahrung gehabt, da war ich bei einer Geburtstagsfeier von einer Freundin. Ich glaube, Tante war da, die in Amerika lebt, und die hat so erzählt von ihrer Tochter, die jetzt auf die Uni gehen wird. Und hat sie so gemeint, ja, sie möchte halt auf jeden Fall, dass ihre Tochter von einem Professor unterrichtet wird und nicht von so einem Teaching Assistant. Und dann wendet sie sich so an mich und fragt mich so, und was machst du? Ich sage, ja, I'm a Teaching Assistant.
Und was hat sie dann gesagt?
Ja, es war betretenes Schweigen, aber das haben wir da schon gerettet. Aber es ist wahr, oder? Also es ist wahr, wir haben einfach nicht so viel Erfahrung wie Professoren. Aber das ist nichts Schlechtes.
Also ich habe trotzdem das Gefühl, also ich habe ja jetzt auch erst gestartet. Das kann ich nicht mehr so lange sagen, weil irgendwann bin ich jetzt auch schon länger da. Aber ich habe ja jetzt so gerade gestartet.
4 Jahre später.
Und da ist man halt super motiviert. Also ich habe das Gefühl, ich habe richtig viel Lust zu lernen und ich habe Lust, mir auch Gedanken zu machen. Und mir ist es voll wichtig, dass die Studierenden das mitnehmen, was ich denen mitgeben kann oder dass sie auch was daraus machen können. Und hab aber Angst, dass das abstumpfen wird. Je mehr Arbeit auf meinem Tisch liegen wird, desto weniger kann ich das wirklich priorisieren. Beziehungsweise im Moment priorisiere ich tatsächlich Lehre noch, weil man da einfach direktes Feedback bekommt und direkte Konsequenzen auch hat. Aber langfristig, habt ihr schon recht, bringt es nichts für mein PhD und irgendwann muss ich auch mal die Forschung priorisieren. Also jetzt ganz aktuelles Beispiel, es gibt das Programm Erasmus Plus, wo man sich an super coolen Unis bewerben kann. Habe ich mich jetzt heute dagegen entschieden, dass ich es mache, weil eine Woche irgendwo an einer fremden Uni zu lernen, nimmt mir einfach eine Woche weg, wo ich an meiner Heimuni forschen kann. Und das erschrickt mich dann halt schon, dass ich noch im ersten Jahr sowas nicht machen will, einfach weil es zu viel Arbeit ist.
Vielleicht kurz noch zu deinem Gedanken, dass die Motivation runtergeht. Ich habe schon die Hoffnung, dass die Motivation zwar runtergeht, aber auf der anderen Seite man auch besser wird. Und dass es so gegenläufige Effekte sind, die dann on average eine einigermaßen okay Ausbildung für eure Kinder da draußen.
Ja, aber das stimmt. Also ich bin immer noch top motiviert.
Bis nächste Woche.
Es ist immer noch, also das ist mir eine Riesenleidenschaft. Aber es war in den ersten zwei Semestern, habe ich mich auch voll reingestürzt in die Lehre und habe teilweise 2 Monate lang nichts von der Forschung gemacht. Was halt ist, es ist genauso, wie Sophia gesagt hat, du hast halt Instant Feedback. Du machst was, du sagst ihnen was, dann kriegst du es abgegeben und dann merkst du so, haben die das umgesetzt oder nicht, dann hast du wieder ein Treffen. Haben sie nicht. und dann denkt man sich, boah, wie können die meine genialen Anmerkungen nicht einfach umsetzen? So wie ich, ja. Das liegt auf jeden Fall an ihnen. Und das ist so verlockend, sich voll in die Lehre reinzustürzen.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe eine Rüge dafür bekommen, weil ich nicht genug für die Lehre oder für das Institut an sich gemacht habe und die ganze Zeit nur Forschung. Aber ich kann es auch total verstehen, weil so ein Short-Term-Urgency hat und Forschung hat einen sehr starken.
Ich habe auch das Gefühl, sorry.
Ja, nein, das war schon.
Aber wir kommen ja jetzt, also ich komme jetzt auch eher frisch aus meinem Master raus. Und da habe ich das Gefühl, dass ich noch die Sicht der Studierenden habe. Und wir haben
ja,
jetzt
das
für
kann
meinen,
ich sau gut verstehen. Ja. Und das lasst ihr, da möchte ich, ja, machen.
Eben, für meinen Professor haben wir die Vorlesung haben wir nochmal mit ihm überarbeitet. Und dann sieht man einfach, okay, man kann viel mehr sich hineinversetzen in einen Studierenden und dann halt nochmal aus dem Blick gucken, ist das verständlich für jemanden, der gerade aus der Schule rausgekommen ist? Weil irgendwann verliert man sich ja in seinem Thema, wird betriebsblind und denkt so, ja, come on, easy peasy. Mach doch.
Ja, das sehe ich genauso. Sehr gut.
Das ist total unangenehm, wie einig wir uns heute schon. Ich mag das. Sagt sie aber endlich mal was Dummes.
Ja, wenn man auf die Suche nach Konflikt machen, sehr gut.
Sehr gut. Ja, es ist, boah, das ist ja quasi der Universität, das ist nicht Schule. Also ich muss ja nicht alles verständlich machen für ein Level, wo ich sage, okay, das solltet ihr mit 16 auch schon verstehen. Weil wo ist dann der Niveauunterschied zur Universität? Dann brauche ich nicht auf die Universität gehen.
Du hast vollkommen recht, wenn Überforderung nicht dazu führen könnte, dass jemand überhaupt nichts lernt. Es gibt einen gewissen Grad an Überforderung, der stimulierend ist, aber dann gibt es eine Überforderung, wo jemand dann auch komplett raus ist und du denen auch nichts mehr mitgeben kannst.
Ja, ich lasse sie erst einmal leiden und dann.
Ja, ja. Erst muss sie erst zerbrechen und dann neu zusammenbauen.
Genau, erster Kurs, komplette Katastrophe und dann.
Na, ich merke schon, dass das bei vor allem bei Professoren, die wissen, Wo es ich krass gemerkt habe, ist die Beschwerde von teilweise Professoren, warum denn die Studenten sich den Kopf verlieren, wenn sie einen Zweier bekommen oder so, oder wenn sie keinen Einser bekommen. Aber ich verstehe das voll, weil der Notendruck, also die Noteninflation ist einfach da. Also früher war es okay, wenn du, keine Ahnung, mit einem 2-Punkt irgendwas Schnitt rauskommst aus dem Bachelor. Aber jetzt ist halt wirklich ein Drama, wenn du keinen 1, irgendwas Schnitt hast. Und dann wundert es mich gar nicht, dass Studenten ein Fass aufmachen, wenn sie keine guten Noten bekommen. Und aber das ist schon so, da bringt man dann schon ein bisschen Verständnis rein und muss dann auch wieder mal sagen, so ja, gut, das ist in einer Zeit, in der wir jetzt leben.
Aber es ist relativ. Also es gibt Studierende, klar, die wollen gute Noten haben, und es gibt Studierende, die einfach nicht verstehen, warum sie jetzt eine schlechtere Note bekommen
ja,
haben.
Ja, genau. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Und es kommt nochmal dazu, wir sind auf einer Wirtschaftsuni.
Also ich finde einfach...
interessant, let's probe that. Was geht da aus?
Ja, okay, Didi? Jetzt seien wir ehrlich, okay, wenn man mit irgendwen reden, der Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert, okay, da ist ein komplett anderes Notenverständnis vorhanden. Das heißt, unser System auf dieser Uni, wenn das etabliert ist, dass die Noten so gut ist, ist das einfach ein Teil davon, dass die Expectation dann dementsprechend hoch ist. Wenn jetzt eben, man könnte auf einer technischen Universität, wäre es komplett anders.
Ja, ja, aber eben deswegen verstehe ich Studenten da auch. Also deswegen finde ich diesen Vergleich auch bescheuert, dass man sagt, ja, aber unsere Studenten sind so verwöhnt und die wollen alle nur eins und nichts dafür tun. Und an der technischen Uni, die freuen sich, wenn sie einen Vierer beim dritten Anlauf Mechanik 2 haben. Mhm. Ja, eh klar. Aber es ist halt international. Wenn ich mich aufrege, werde ich voll österreichisch.
Du bist österreichisch.
Welcome home.
Jetzt habe ich mein Rant verloren, mein Rantfaden. Nein, es ist halt einfach einmal so, dass nicht nur in Österreich, sondern überall, es war in England war es noch viel ärger, da hat jeder im Master mit einer Distinction abgeschlossen. Und du bewirbst dich ja nicht auf Jobs mit Technikern, du bewirbst dich auf Jobs mit anderen Wirtschaftsstudenten.
Ja.
Und wenn du dann keinen perfekten Notenschnitt hast und der andere schon, das ist ja der Heuristik, das machen wir ja auch teilweise bei Bewerbungsverfahren, dass eines der ersten Kriterien, die wir uns anschauen, weil es halt trotzdem aussagekräftig ist, okay, was war denn der Notenschnitt?
Ich möchte aber nochmal differenzieren zwischen Noteninflation, was du ansprichst, und Offenheit zum Lernen. Ich habe einfach das Gefühl, dass viele Studierende überhaupt nicht offen sind, dazu zu lernen. Sie sind an der Universität, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich ihnen sage, dass sie sich so und so weiterentwickeln könnten, dann würde ich ihnen auch, und sie machen das und sind offen dafür, würde ich sie ja auch unterstützen und ihnen eine gute Note geben. Ich will ja gar nicht ihnen eine schlechte Note geben. Ist ja gar nicht in meinem Interesse, habe ich nichts von. Ich habe auch einen besseren Ruf, wenn ich Studierende habe, die bessere Noten haben. Aber wenn da einfach jemand ist, der das Selbstverständnis hat, dass ich der Person eine 1 gebe, einfach weil alle anderen auch eine 1 bekommen, und das kommt schon häufiger vor, habe ich das Gefühl, da spiele ich nicht mehr mit.
Ich würde am liebsten noch weiter ranten, aber wir haben ja noch Erfolge geplant mit Umgang mit Studenten. Und ich glaube, weil da kann man noch richtig rein, also da ist genügend Frust auch bei mir vorhanden, aber bevor wir nicht, probieren wir vielleicht nochmal auf die Lehre zurück.
Ja, gerne.
Vielleicht
was,
probieren wir es
einfach. Was Positives.
Also, schau. Didi, du hast dich letztes Mal aufgeregt, dass ich die Moderation klaue und jetzt bist du bitte mal ruhig. Danke. Wo holt ihr euch die Inspiration eigentlich für so Kurse? Ist das reines Paperlesen oder
was meinst du mit Inspiration? Meistens kriege ich immer eine Mail, das ist dein Kurs. Und dann fühle ich mich wahnsinnig inspiriert, diesen Kurs zu unterrichten. Das ist unglaublich, wie mich das mitnimmt.
Okay, top down.
Ja. Aber die E-Mail-Adresse ist inspiration@wu.at.
Ja, genau. A.K.A. das, ja.
Okay, Inspiration.
Nächste Frage.
Nein, aber ich finde Inspiration, also es ist schon so, es gibt voll viel coole Sachen, über die man ja in der Lehre reden könnte. Also die man trifft so im Alltag, weil wenn man einmal diese Lehrebrille aufsetzt für seinen Kurs, dann kommen dann viele Sachen unter die Augen, wo man denkt, boah, das wäre cool für meinen Kurs, das wäre cool für meinen Kurs. Und das kann bei mir zum Beispiel sein Workshops, die ich besuche, wo ich mir denke, boah, das könnte ich mit Studierenden machen. Oder auch einfach nur ein Zeitungsartikel, wo ich mir denke, okay, perfekte Beziehung zu meinen Inhalten. Das wären zwei Sachen.
Ich möchte dann doch nochmal auf die Inspiration, ich verstehe es jetzt einfach mal so, dass du meinst, was sind so Themen, die ich mitgeben möchte.
Das ist falsch.
Na, ist mir egal, ich reframe jetzt die ganze Thematik, lass mich in Ruhe.
Boris hat aufgehört zu rauchen, ist ein bisschen
krass. Ja, das stimmt leider. Okay. Genau, und also eine Thematik ist schon, dass die Studierenden kritisch sind und eine Gegenposition aufbauen können und die sauber argumentieren können, am besten auf Basis von Zahlen. Und das ist in den Cases, wenn du das erste Mal so einen Harvard Business School Case liest, dann klingt das wahnsinnig toll, weil das Unternehmen das auch alles absegnen muss. Und es ist schon auch so ein bisschen die Aufgabe der Studierenden, zu Probleme darin zu sehen, die auch nicht unbedingt ausgesprochen werden, sondern die sich eher in den Zahlen finden lassen, oder die Cases sind was älter, man guckt sich das Unternehmen heute an und sind die Veränderungen, die implementiert worden sind, beständig, und häufig sind sie es nicht. So, und das heißt, man muss so ein bisschen hinter den Vorhang gucken, und das ist was, was ich den Studis schon mitgeben möchte, weil das ist was, was ihnen im Leben, glaube ich, schon helfen kann, und das auch sauber zu argumentieren, eine Gegenposition. Da fühle ich mich sehr inspiriert.
So voll kannst du die Frage beantworten, die ich gefragt habe.
So geframed.
Welche
wie du?
Frage möchtest du beantworten?
Also alles schön, was du gesagt hast, aber ich habe den Reframing nicht ganz
verstanden. Ja, ist nicht so wichtig.
Also woher ich meine Inspiration nehme, ist schon aus Lehrbüchern, aber auch aus Paper, die ich für meine Forschung auch lese, und dann auch generell aus dem allgemeinen Leben. Also so wie die gesagt hat, man zieht so eine Brille auf. Ich habe jetzt halt überlegt, jetzt in Österreich ist ja das mit den ganzen E-Scootern ein bisschen länger schon super aktuell. Und einfach so Beispiele aus dem Alltag rauszugreifen und dann halt in den Kontext von dem, was ich lehre, einzubetten, das versuche ich, um eben verständlich zu bleiben.
Yes, also ich kann das aus Erfahrung jetzt inzwischen schon sagen, dass Sofal, jetzt habe ich fast geoutet, sehr gut mit bildlichen Metaphern arbeitet. Also meine Folien sind voller...
What?
Ja, du bist gleich auf, hast gleich versucht, Konzepte und Ideen mit vergleichbaren Metaphern zu erklären.
Ja, wenn du das billig weglässt, dann hört sich das gut an.
Nein, bildlich.
Also bildlich. Billige Metaphern, verstanden.
Ich war kurz ein bisschen geschockt, warum du das so machst.
Ja, voll. Auf okay, einmal so eine Spannung. Okay, Leute, ciao.
Mein Sekt lässt auch nach. Wir hatten heute schon Sekt.
Also ich finde, wir haben da was ausgelassen. Und zwar, dass man sich auch aus Podcast-Inspiration holen kann. Also ich hole mir extrem viel Inspiration aus irgendwelchen Podcasts, die man hört, weil da gibt's echt, glaube ich, viele Formate, eben auch Zeitungen auch oder sonst was, die wirklich so Cases durchsprechen. Es gibt auch wirklich Case-Podcasts, die dann ein HBS-Case, glaube ich, sogar durchsprechen. Also da ist echt, da finde ich extrem viel auch für die Vorlesung. Fast alles mache ich durch Podcasts. Das ist alles passiert auf Podcasts. Okay, ich schaue auf die Zeit, wir haben uns schon wieder ein bisschen verzettelt. Gibt's irgendwas, abgesehen von Studenten, die nicht lernen wollen, was euch besonders nervt in der Lehre? Ich meine, ich kann sonst...
Ich finde, also...
Deine vorbereitete Liste runter.
Mein Almanach von Dingen, die mich nerven. Ich finde es so ein bisschen schwierig einfach. Ich hätte gern mehr Zeit dafür. Und ich fände es irgendwie cool, wenn man es so hinkriegen würde, dass es sich irgendwie more rewarding anfühlt.
Ich würde gern weniger machen.
Weniger machen.
Also ich würde gern ein Semester nur unterrichten, so quasi zu sagen, du unterrichtest nur im Wintersemester, ja, und dafür wesentlich mehr Fokus drauf. Ja. Und da bin ich wirklich noch mehr da für Studierende.
Ja.
Da öffne ich die Fluten der Mailbox für alle, die sich an mich wenden. Aber dafür im Sommersemester oder im anderen Semester absolut null.
Ja.
Weil dann hätten wir 3-4 Monate und das wär's.
Darf ich kurz eine Anekdote reinschmeißen? Es gibt einen Professor an der WU, mir egal, Boris, der nach der ersten Vorlesung hat eine Folie mit seiner Handynummer dran, und dann können ihn alle, die etwas nicht verstanden haben, eine SMS schreiben.
Ich kenne den.
Sorry, aber Fun Fact.
Ja. Es wäre der absolute Katastrophe.
Ja, das Coolste ist, das ist, glaube ich, einer der größten Vorlesungen, die ihr auf der WU siehst.
Bist du wahnsinnig.
Ja, aber ich gebe dir voll recht. Ich fand das voll cool, geblockt Lehre zu halten, dass man wirklich sich fokussieren kann und da auch sein ganzes Herzblut auch reinstecken
kann.
Und bei meinem Vertrag ist es ein bisschen komisch. Es ist gestaffelte Lehrverpflichtung sogar, dass ich halt, naja, im ersten Jahr bist du lehrbefreit und dann halt im zweiten Jahr und im dritten Jahr und dann musst du immer mehr Lehre machen. Ja. Und eigentlich, wenn du...
Das haben wir aber auch.
Nein, haben wir nicht.
Doch, habt ihr schon.
Ihr habt den selben? Ja.
Ja, ja.
Irgendwann musst du
Du hast nicht gelesen. Ja, hey. Ich bin mal ziemlich sicher, dass sie das nicht
schreibt mal deinen Namen drunter. Mein Namen kann ich schon schreiben.
Ja, zwei Telefonate ist morgen, also nicht komplett unrealistisch.
Können wir noch gleich kurz darüber sprechen, was uns Spaß macht an der Lehre?
Nein, dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Also
erklär mir das mit gestaffelt, weil es ist für mich auch wichtig.
Naja, also ich glaube, im zweiten Jahr musst du 2 Semester Wochenstunden, im dritten Jahr 4 schon.
Was? Nein, 3.
Oder 3.
Stimmt. 3.
Ja, okay.
Wir werden das in den Shownotes posten.
Aber es kommt ja immer auf den Vertrag an, oder?
Ich weiß es nicht. Ich dachte mir, das ist bei allen gleich an der WU.
Ja, an der WU schon. Aber wir haben ja auch HörerInnen außerhalb
des Universums. Ach so, ja. Nö, weil die Verwirrung ist innerhalb der WU gerade. Ja, ich werde es da einfach reinstechen und sagen, mich nervt unheimlich Prüfungen korrigieren. Oh ja. Ich finde, das ist ein unheimlicher Zeitfresser. Mhm. Und vor allem, wenn man dann Prüfungen von über 100 korrigieren muss und dann 100 Mal dieselbe Frage korrigieren muss. Und es ist anstrengend, weil
man die Schrift nicht lesen kann.
Man kann die Schrift nicht lesen und das, was krass ist, man muss so aufpassen, dass man nicht gebiased ist dann für eine Zeit lang, weil wenn man dann, ich habe das so das Gefühl, wenn ich 4 gute Antworten hintereinander hatte, dann habe ich schon das Gefühl, so habe ich jetzt zu gut benotet und der 5. braucht jetzt eine schlechtere Note. Oder wenn ich sau viele schlechte Antworten habe, dann habe ich schon so das Gefühl von wegen so, boah, bin ich gerade zu streng und sollte ich ein bisschen lockerer benoten, aber muss halt voll aufpassen, dass du da nicht irgendwie reinrutscht und weil du müde bist, Hunger hast, auf einmal das Gefühl hast, du benutzt zu streng oder zu wenig streng, dass man da wirklich fair durchgehend 100 Mal dieselbe Frage benotet. Das finde ich, das ist das Anstrengendste, finde ich, im ganzen
Job. Ich mache dann immer einen Bewertungsschlüssel, du eh auch. Also genau. So macht man.
Also
ja.
Jetzt,
ja. Genau. Ja, voll.
Und dann muss man halt die ersten 20 durchkorrigieren und dann schaut man nochmal nach den ersten 20, ob man alle nach dem gleichen Schema bewertet hat. Dann muss man die nochmal durchgehen. Dann macht man die 50, dann prüft man nach den 50 wieder. Also ja, es frisst unglaublich viel Zeit.
Ich glaube, da ist unser Standard aber auch höher jetzt zum Beispiel als von einem Professor, Professorin, weil wir eben näher dran sind an Studierenden noch und uns sehr gut erinnern, wie es ist, wenn man ungerechtfertigte Note bekommt.
Das ist bei uns nicht so. Also ich muss meinen Bewertungsschlüssel vom Professor absegnen lassen und dann zeige ich ihm die schlechteste und die beste Klausur, die ich bewertet habe und er muss mir absegnen, ob das...
Ja, bei uns auch, aber ich glaube einfach, die würden nicht so viel Zeit reinstecken wie wir. Weißt du, du überlegst dir, okay, steht zwischen 2 Noten, das, weil geht viel Herzblut rein und das sehen die Studierenden oft nicht, also weil die Leute kommen dann zu dir in die Besprechung und sagen so, warum habe ich die Note bekommen und die Punkte und du denkst dir schon, ich habe das echt 5-mal durchgeschaut, weil das so knapp war und habe dich noch aufgewertet und ich hoffe, du verstehst das jetzt, dass ich das Beste gemacht habe, aber dass wir halt nicht verschenken können, die Noten.
Okay. Ich glaube, ich mache nicht genug in der Prüfungskorrektur. ich würde dann noch abschließend fragen.
Lass doch kurz die positiven Aspekte der Lehre noch.
Ja,
der Boris.
Ich kenne, also wer auch immer da gerade erwähnt worden ist.
Ich würde schon, ganz gerne noch kurz drüber sprechen, weil mich das schon interessiert, wie ihr dazu steht, ob es euch Spaß macht und wenn ja, was.
Es macht Spaß, wenn man merkt, dass jemand einen Sprung macht durch einen. Ja. Wenn da die Vorarbeit, die man leistet und wirklich alles, was man reinsteckt, irgendwie auch fruchtet. Und man einfach das Gefühl hat, so, oh cool, ich habe hier einen Unterschied gemacht.
Ja.
Ich konnte jemanden begleiten.
Ich finde es sehr erfüllend. Also vor allem, wir haben in unseren Formaten eben diese sehr intensive die Blockveranstaltung, was dann wirklich so wie Frontalunterricht ist. Und das ist halt, wenn man merkt, dass die Studenten einem zuhören und auch mitmachen und sich freuen, dass man da, sie merken schon, dass man Arbeit reingesteckt hat und dann holen wir uns halt auch immer so ein bisschen Feedback ein, so was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und es ist schon angenehm, dann auch zu lesen, dass die Studenten das schon schätzen, größtenteils. Ich muss auch sagen, 80% der Studenten schätzen. 20% können deinen Tag versauen. Und hinter mir ist wer, oder?
Ja, cool. Aber er hat einfach nur die ganze Technik hinten rausgetragen.
Okay. Weg. ja, ich würde uns jetzt einfach mal die Schätzfrage auflösen.
Ich habe noch einen Gedanken noch, okay?
Einen noch.
Ich finde, wobei die Studis einem so ein bisschen helfen, besonders die Bachelorstudierenden, ist, dass einem klar wird, dass man Fortschritte gemacht hat. Man ist ansonsten im akademischen Kontext echt der Depp vom Dienst und hat die ganze Zeit viel Überforderung vor sich und hat es nicht unbedingt immer klar, ob man Fortschritte macht. Und in der Auseinandersetzung mit Bachelorinhalten, auch mit Bachelorstudierenden, wird einem schon klar, dass man ein bisschen was gelernt hat und dass man schon ein Stück weiter ist als Leute, die jetzt gerade fünftes, sechstes Semester sind. No offense.
Ich habe mir ein Feedback abgespeichert. Das war so nett.
Teils. Möchtest du es teilen?
Ich kann es nicht auswendig. So weit bin ich noch nicht, dass ich es auswendig gelernt
habe. Okay, das hängt so.
Wo sich einfach ein Studierender sich bedankt für die Mühe, die wir uns gemacht haben und auch voll Respekt gehabt, dass ich, also ich habe den wohl gesagt, ist auch egal. Jetzt werde ich emotional.
Zufall will es unbedingt teilen. Ja, ich würde die Schätzfrage auflösen, aber vorher, da ich jetzt die Moderation übernommen habe, entscheide ich als Viktor Orban der Folge, dass die Werbesektion wieder eingeführt wird.
Yay!
Und mit Werbesektion meine ich natürlich, dass wir noch immer keinen Werbepartner haben. Und deswegen würde ich gern auf Wunsch-Werbepartner wie immer hinweisen. Und dieses Mal freue ich mich sehr, dass diese Podcast-Folge nicht gebracht wird von Kong Wu, dem verwirrendsten Lokal an der WU.
Wenn so ihr bekommen wir
ambidextrous sie sind die. Die ja, haben einfach also alles.
Wenn ihr Sushi haben wollt, gebratene Nudeln oder Bowls.
Oder auch Ente mit Rosenkohl und Knödeln. Ja. Also einfach beides. So machen die Küchen lernen voneinander, befruchten gegenseitig.
Also es sind sicher 5 Nationen gleichzeitig am Herd. So Schnitzel, Pommes, Tafelspitz, Lachs, Teriyaki, kriegst du alles.
Ja, wunderbares Essen.
Ja.
Hauptsache also, Chili-Soße.
Ja, dann kriegt man es schon gehen.
Und Stäbchen.
Sriracha.
Ja, voll. Wenn man nett fragt, bekommt man eigentlich auch zu seiner Suppe noch extra Reis und Sojasauce dazu. Aber Didi, die Werbemusik ist aus. Du als Stammgast, erzähl uns mal deine 3 Lieblingsgerichte und den Namen deiner Lieblingsbedienung dort.
Also mir ist eigentlich wurscht, hauptsächlich für Erdnüsse und ja, ich bin schlecht mit Namen, von dem her merke ich mir sowas nicht.
Nummer 3.
Ja, genau.
Mir immer besonders nett.
Genau, woher weißt du das? Die haben immer, für Menschen wie mich haben die Zahlen, also das sind 5 Zahlen, dann denke ich mir, irgendwas in der Mitte wird schon passen.
Wunderbar. Also das freut uns sehr, dass uns der Didi ein bisschen eingeführt hat in die besten Gerichte von Kung Wu. Und das heißt, wie immer bei unserem Nicht-Werbepartner einfach den Namen unseres Podcasts mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben auf einen Zettel kleben und ganz unauffällig dem Koch zustecken bei der nächsten Bestellung.
Der ist sehr nett übrigens.
Genau. Und der kriegt dann, also ihr bekommt dann dafür bei 8 Gerichten eine extra Sojasauce dazu. Und nach unserem Werbesegment kann ich jetzt endlich die Schätzfrage auflösen.
Yay.
Und ihr könnt euch sicher noch erinnern, was für Universitäten ihr genannt habt.
Ja.
Ja, ich habe Stanford gesagt.
Hast du nicht?
Doch.
Nein, du hast MIT gesagt.
So ein Quatsch.
Es ist nur das im richtige Land. Take. Es ist nicht mal die richtige Seite.
Ich bin im 5. Tape auch so gesagt.
Ja, was ist es? Du hast es eh schon.
Ja, was habt ihr gesagt?
Ich habe Oxford gesagt.
Ich habe Berkeley gesagt.
Okay, es ist jetzt alle komplett daneben. Es ist Stanford, natürlich. Ist ja wohl klar. Brauche ich nicht mal Lösung dazu. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken.
Tschüss!
Und bitte, bitte, bitte folgt uns auf Instagram und auf Facebook und auf allen anderen Kanälen, die ihr findet. Vielleicht sind wir auf LinkedIn inzwischen auch. Abonniert uns bitte auf Apple, auf Spotify, auf Overcast, auf allem, wo ihr uns findet und lädt uns brav runter. Bitte gebt uns auch gerne eine Bewertung. Wir machen das alles für Jux, oder? Kriegen noch immer kein Geld von unseren Nicht-Werbepartnern.
Ihr nicht?
außer Boris mit seinem eigenen
Sponsorenvertrag.
Das heißt, würde uns sehr freuen, wenn wir da eine kleine Bewertung bekommen. Aufgenommen sind wir wie immer im Keller der WU. Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions und die Ad-Musik ist von Devin Kammes. Und das ganze Ding wird produziert von Sofal und Alexander Staub. Und damit ist das ganze Ding zu Ende.
Ciao! Content war befriedigend, Philipp. Nicht gut.
Du meinst es schlecht, wenn eine Frau zu dir sagt, das war befriedigend?
Das weiß ich nicht, noch nie passiert.